Medizin für deine Seele. Kapitel 16. Vater und Sohn, ein Opfer aus Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Die Menschen haben ihre Verbindung mit Gott zertrennt. Ihre Seelen wurden durch das tödliche Gift der Sünde gelähmt und kraftlos. Aber dann hallte eine Ankündigung durch die himmlischen Höfe. Ich habe ein Sühnopfer gefunden. Ein göttliches Leben wird als Lösegeld für die Menschheit gegeben. Einer, der dem Vater gleich ist, ist der Stellvertreter der Menschen geworden. Gott schenkte ihnen seinen eingeborenen Sohn, damit sie Teilhaber der göttlichen Natur werden können. Indem sie das Heilmittel gegen die Sünde annehmen und die göttliche Gnade Christi in ihrem Leben wirken lassen. Gefallene Menschen können mit Gott eins werden, indem sie die Kraft Gottes in Anspruch nehmen, die in ihre Reichweite gestellt wurde. Um uns den Segen des ewigen Lebens zu geben, kam Christus in die Welt. Christus zeigte seine Demut, indem er zum Erstaunen aller himmlischen Wesen einwilligte, Mensch zu werden. Die Einwilligung zur Menschwerdung wäre keine Erniedrigung, wenn Christus nicht den hohen Rang vor seiner Geburt gehabt hätte. Wir müssen uns bewusst machen, dass Christus sein Königsgewand, seine Königskrone und seine Herrschaft niederlegte und seine Göttlichkeit in menschliche Gestalt kleidete. So wollte er den Menschen dort begegnen, wo sie waren, und sie mit moralischer Kraft ausstatten, damit sie Söhne und Töchter Gottes werden können. Um die Menschen zu erlösen, wurde Christus gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Die Erniedrigung des Menschen Jesus Christus ist für den menschlichen Verstand nicht zu begreifen. Doch seine Göttlichkeit und seine Existenz, ehe die Welt geschaffen wurde, kann von allen, die dem Wort Gottes glauben, nicht in Zweifel gezogen werden. Der Apostel Paulus spricht von dem Mittler, dem eingeborenen Sohn Gottes, der in der Herrlichkeit Gott war, der Herr der himmlischen Heere. Als er seine Göttlichkeit mit dem menschlichen Gewand umgab, nahm er die Gestalt eines Knechtes an. Jesaja verkündete: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze, durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Jesus betrachtete den Himmel nicht als einen erwünschten Platz, während wir verloren waren. Er verließ denselben, um ein Leben der Schmach und Schande zu führen und einen schmählichen Tod zu leiden. Er, dem die unermesslichen Schätze des Himmels gehören, wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden möchten. Wir sollen in seinen Fußstapfen nachfolgen. Die Welt, die Satan für sich beansprucht und mit grausamer Gewalt beherrscht, hat der Sohn Gottes durch sein großes Opfer in seine Liebe eingehüllt und wieder mit dem Thron Gottes verbunden. Die Engel und all die vielen Geschöpfe der von Sünde unberührten Welten sangen dem Vater und dem Sohn Loblieder zu, als der Sieg errungen und Christus in den Himmel zurückgekehrt war. Sie jubelten, weil nun der gefallenen Menschheit der Weg zur Erlösung offen stand und die Erde wieder vom Fluch der Sünde befreit werden konnte. wie viel mehr sollten wir jubeln, denen doch diese wunderbare Liebe gilt. Jesus lehrt uns, seinen Vater auch unseren Vater zu nennen, denn er ist uns Menschen gleich geworden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Seine Bereitwilligkeit, uns als Mitglieder der Familie Gottes willkommen zu heißen, ist so groß, dass er uns mit den ersten Worten, mit denen wir uns Gott nahen sollen, die Gewissheit unserer Beziehung zu ihm zum Ausdruck bringen lässt. Unser Vater. Damit wird die wunderbare Wahrheit ausgesprochen, die uns so ermutigen und trösten kann. Gott liebt seine Kinder genauso wie seinen Sohn. Das hat Jesus in seinem letzten Gebet für die Jünger vor seiner Kreuzigung zum Ausdruck gebracht, als er zum Vater sagte: Du liebst sie, wie du mich liebst. Johannes 17, 25. In Christus überschüttete der Vater die sündige Welt mit seiner unendlichen Liebe. Denn Gott hat durch Christus Frieden mit der Welt geschlossen. Gott litt mit seinem Sohn, als Jesus im Garten Gethsemane Todesängste ausstand und am Kreuz den hohen Preis für unsere Erlösung bezahlte. Jesus sagte: Der Vater liebt mich, weil ich bereit bin, mein Leben zu opfern. Das heißt, mein Vater hat euch so lieb, dass er mich umso mehr liebt, weil ich mein Leben gebe, um euch zu erlösen. Ich bin an eure Stelle getreten, habe für euch gebürgt, habe mein Leben für euch gegeben und eure Schuld auf mich genommen. Mein Opfer berechtigt den Vater, allen, die an mich glauben, ihre Schuld zu vergeben, ohne dass er dabei seine Gerechtigkeit aufgeben müsste. Kein anderer als Gottes Sohn konnte unsere Erlösung vollbringen, denn nur er, der eins mit dem Vater ist, konnte Gottes Wesen und Liebe offenbaren. Und er tat es, selbst um den Preis des eigenen Lebens. Gott liebte die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Johannes 3, 16. Er gab ihn nicht nur, damit er unter den Menschen lebte, um ihre Sünden zu tragen und am Kreuz für sie zu sterben. Er gab ihn der gefallenen Menschheit, damit Christus unsere Sorgen und Kümmernisse selbst kennenlernte. Er, der eins war mit Gott, wurde auch eins mit uns und schuf dadurch eine Verbindung, die niemand lösen kann. Darum schämt er sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Hebräer 2, Vers 11. Alle, die sich in der Finsternis des Irrtums befinden, sind durch Christi Blut erkauft. Sie sind die Frucht seiner Leiden und wir sollten für sie arbeiten. Unsere Buchevangelisten dürfen überzeugt sein, dass sie für den Fortschritt des Reiches Christi tätig sind. Er wird sie unterweisen, wenn sie an ihre gottgewollte Arbeit gehen, die Welt vor dem nahenden Gericht zu warnen. Begleitet sie die Macht der Überzeugung, die Macht des Gebets und die Macht der Liebe Gottes, so wird und kann das Werk des Evangeliumsarbeiters nicht ohne Frucht bleiben. Denkt nur daran, welch großen Anteil Vater und Sohn an diesem Werke nehmen. Wie der Vater den Sohn liebt, so liebt der Sohn die Seinen, die so wie er arbeiten, um verlorene Seelen zu retten. Niemand braucht sich machtlos zu fühlen, denn Christus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat verheißen, seinen Dienern diese Macht zu geben. Seine Macht soll ihre Macht werden. Sie sollen ihre Herzen mit Gott vereinen. Christus wünscht, dass alle Teilhaber am Reichtum seiner Gnade sind, die jede Vorstellung übertrifft. Sie ist unbegrenzt und unerschöpflich. Dieser Reichtum seiner Gnade ist durch den ewigen Bund auch unser Reichtum, wenn wir Gottes Mitarbeiter sein wollen und uns mit ihm vereinigen, um viele Söhne und Töchter zu Gott zu bringen. Der Vater übergab alle Ehre seinem Sohn, setzte ihn an seine rechte Seite und erhob ihn weit über alle Fürstentümer und Gewalten. Er drückte seine große Freude und sein Entzücken aus, indem er den Gekreuzigten herzlich willkommen hieß und ihn mit Herrlichkeit und Ehre krönte. All die Gunstbezeugungen, die er seinem Sohn entgegenbrachte, indem er das große Versöhnungsopfer annahm, gelten auch seinem Volk. Wer sich in Liebe mit Christus vereint, wird in dem geliebten Gottessohn angenommen. Sie litten mit Christus in seiner tiefsten Erniedrigung und seiner Verherrlichung gilt ihr großes Interesse, weil sie in ihm bei Gott angenommen sind. Der Vater liebt sie, wie er seinen Sohn liebt. Christus Immanuel, Gott mit uns, steht zwischen dem Vater und den Gläubigen. Während er seinen Auserwählten die Herrlichkeit des Vaters zeigt, bedeckt er ihre Mängel und Gesetzesübertretungen mit den Kleidern seiner fleckenlosen Gerechtigkeit. Dem Christen sind hohe Ziele gesteckt, er wird sogar immer höhere Ziele erstreben. Johannes hatte eine wunderbare Vorstellung von den Gnadengaben eines Christen. Er sagt: Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen und es auch sind. Die Menschen können zu keiner höheren Würde gelangen als der, die dieses Wort ausdrückt. Dem Menschen ist die Gnade dargeboten, ein Erbe Gottes und ein Miterbe Christi zu werden. Jenen aber, die Kinder Gottes geworden sind, wird der unerforschliche Reichtum Christi offenbart, der tausendfach wertvoller ist als aller Reichtum dieser Welt. Allein durch die Verdienste Jesu Christi wird der vergängliche Mensch zur Gemeinschaft mit Gott und seinem teuren Sohn erhoben. Doch Jesus wehrt dem Jubel. Nicht jetzt ist Zeit dafür vorhanden. Er kann in diesem Augenblick nicht die Ehrenkrone und das königliche Gewand empfangen. Er begibt sich vielmehr in die Gegenwart seines Vaters. Er weist auf sein verwundetes Haupt, auf die zerstochene Seite und die entstellten Füße. Er hebt seine Hände empor, die noch die Nägelmale tragen. Er weist auf die Zeichen seines Sieges. Dazu bringt er Gott die Wehbegabe dar. Jene, die mit ihm auferweckt wurden als Vertreter der großen Schar, die bei seiner Wiederkunft aus ihren Gräbern hervorgehen wird. Dann nähert er sich dem Vater, bei dem Freude ist über jeden Sünder, der bereut. Ehe der Welt Grund gelegt wurde, hatten der Vater und der Sohn gemeinsam beschlossen, den Menschen zu erlösen, falls er von der Macht Satans überwunden werden sollte. Sie hatten feierlich gelobt, dass Christus der Bürger für das Menschengeschlecht werden sollte. Dieses Gelübde hat Christus nun erfüllt. Als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, wandte er sich damit an den Vater. Die vor der Erschaffung der Welt getroffene Übereinkunft war vollständig erfüllt worden. Nun erklärt er dem Vater, es ist vollbracht. Deinen Willen, mein Gott, habe ich getan. Ich habe das Erlösungswerk vollendet. Wenn deiner Gerechtigkeit Genüge geschehen ist, dann will ich, das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Da erklärt die Stimme Gottes, dass der Gerechtigkeit Genüge getan und dass Satan besiegt ist. Christi arbeitende und kämpfende Nachfolger seien begnadet in dem Geliebten. Vor den himmlischen Engeln und den Vertretern der ungefallenen Welten sind sie als gerecht erklärt worden. Wo der Herr ist, da soll seine Gemeinde auch sein, nämlich dort, wo Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Der Vater schließt die Arme um den Sohn und befiehlt, es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. mit unaussprechlicher Freude anerkennen alle Obersten, Fürsten und Gewaltigen die Oberhoheit des Lebensfürsten. Das Engelheer wirft sich vor ihm nieder, während der frohe Ruf die himmlischen Höfe erfüllt. Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Jubellieder mischen sich mit den Klängen von Engelshafen, bis der Himmel vor Freude und Lob überzufließen scheint. Die Liebe hat gesiegt. Das Verlorene ist wiedergefunden. Der Himmel klingt wieder von hellen melodischen Stimmen, die verkündigen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 5, Vers 15. Von diesem Geschehen himmlischer Freude erreicht uns auf Erden das Echo der wunderbaren Worte Christi: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Die himmlische und die irdische Familie sind eins. Der Herr ist um unseretwillen gen Himmel gefahren und für uns lebt er. Daher kann er auch auf ewig selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt immer da und bittet für sie. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8, Vers 31 und 32. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes 1, Vers 3.